Ich stehe aber lieber vor der Kanzel als hinter der Kanzel. Ich habe das Gefühl, dahinter habe ich immer so einen Abstand zu den Zuhörern. Und das ist mir lieber, so zu stehen hier. In der Apostelgeschichte Kapitel 18, die Bibelstelle, die Bettina vorgelesen hat, da geht es um eine Situation, wo Paulus nach Korinth kommt und bei Aquila und Priscilla wohnt und mit ihnen dort gemeinsam Gott dient. Sie sind beide als Zeltmacher tätig. Paulus hat nicht die Möglichkeit, vollzeitig für die Gemeinde zu arbeiten, sondern er arbeitet, verdient seinen eigenen Unterhalt und predigt dabei das Wort Gottes und viele kommen zum Glauben. Seine Leidenschaft scheint es aber dennoch zu sein, noch mehr für Gott zu tun. Und als dann Silas und Timotheus, nach Korinth kommen, haben sie die Möglichkeit, Paulus so zu unterstützen, dass Paulus vollzeitig für die Gemeinde arbeiten kann. Und man würde meinen, dass danach es richtig losging. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Probleme fangen richtig an. Die Juden veranstalten einen Aufruhr gegen Paulus. Es wird sehr schwierig plötzlich. Und nach einigem Hin und Her zieht jemand anders ein, wo er wohnen kann. Das ist jemand, der neben der Synagoge wohnt. Und dann könnte man meinen, dass sie jetzt irgendwie ein bisschen das Ganze auf kleinerer Flamme fahren. Aber tatsächlich, der Vorsteher der Synagoge kommt zum Glauben. Und danach kommen wieder viele zum Glauben. Und das ist ein großes Hin und Her. Und so erlebe ich das auch oft. Also man macht seine Pläne, man hat irgendwie Träume, Visionen, fängt was an und dann passiert erstmal genau das Gegenteil. Und dann denkst du, okay, dann soll man aufgeben. Plötzlich passiert das, was du dir die ganze Zeit erhofft hast. Und das ist ein Ringen, das ist ein Hin und Her. Eine Gemeinde aufzubauen ist nichts, wo man jetzt den Plan macht und sagt, okay, A, B, C und jetzt machen wir das so. Es wird immer sein, ein Ringen mit der Situation, mit Herausforderungen, mit Siegen und das alles richtig zusammenzubringen. Gott gibt Paulus dann eine Vision oder eine Perspektive für das, was er da macht, indem er in der Nacht, im Traum, wie immer das dann genau war, zu ihm spricht und sagt, also hör nicht auf, also hab Glauben, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Hamburg hat 1,7 Millionen Einwohner, haben wir gestern nachgeguckt. Mehr? Glaubst du, dass Gott ein großes Volk in dieser Stadt hat? Wir sitzen hier mit 30 Personen und man kann sich so fühlen, so wow, wir sind so irgendwie so, wir halten irgendwie zusammen, wir halten das Boot irgendwie über Wasser. Aber frag dich mal, glaube ich, dass Gott ein großes Volk in dieser Stadt hat? Wir sind gestern in die Stadt gefahren und mit der U-Bahn wegen den ganzen vielen Veranstaltungen, die hier waren. Und das war ein interessantes Erlebnis, dann in der U-Bahn zu sein. Wir sind in die U-Bahn eingestiegen, es roch relativ ranzig. Viele schwitzende Menschen in der U-Bahn, die sehr wunderlich bekleidet waren. Ich weiß nicht, wer gestern unterwegs war, aber es war schon echt ein komisches Szenario. Diesen bunt bekleideten Menschen, die zum nicht geringen Teil angetrunken oder volltrunken waren. Und ich habe bei Holger gefragt, also stell dir mal vor, du kommst aus Afghanistan vom Dorf, als Flüchtling nach Hamburg und am dritten Tag deiner Ankunft steigst du in diese U-Bahn ein. Und wirst dich fragen, wo bin ich hier? Was ist das für eine Welt? Für viele von uns ist es zwar eben so, ja, das ist normal, so, ja, Hamburg halt, ne? Oder ich weiß nicht, ob es da, wie es so ist. Für Berlin ist es nicht total ungewöhnlich, so, solche Szenen zu erleben immer wieder. Aber Berlin, also, wir in unserer westlichen Kultur sind viele Dinge so normal geworden, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass es schon irgendwie ganz schön komisch ist, ja, wo wir, wie wir so leben. Was hat Gott mit der Hamburger Gemeinde Christi vor? Ich glaube, dass Gott ein großes Volk in Hamburg hat. Ich glaube, dass Gott euch benutzen will, um ein Teil dieses Volkes zu sein und dazu beizutragen, dass dieses Volk wächst und mehr und mehr Menschen zum Glauben kommen. Der Paulus, der diese Vision empfangen hat in Korinth, schreibt später, als er selbst im Gefängnis sitzt, als es ja unklar ist, wie sein Leben weitergehen wird, ob er überhaupt noch lange leben wird. Viele seiner Geschwister sind getötet worden für ihren Glauben. Er sitzt im Gefängnis. Ich habe den Philipperbrief mal auswendig gelernt, weil es so ein toller Brief ist, der so viele Aspekte einfach beinhaltet von dem, was wichtig ist in meinem Glauben. Da sagt er in Kapitel 1, Vers 2. Teil von Vers 18, lese ich mal: Ich werde mich auch weiterhin freuen, sagt er in all dieser Ungewissheit. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. So weiß ich nicht, was ich wählen soll. Es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. So, er sagt, ich weiß nicht genau, wie lange ich noch leben werde. Kann sein, dass ich morgen hingerichtet werde, kann sein, dass ich noch 20 Jahre das Evangelium predigen kann. Ich weiß es nicht. Keiner von uns weiß, wie viel Zeit er noch hat. Ich mache nächste Woche eine Beerdigung für eine junge Dame, die ich nie kennengelernt habe. Sie ist mit 21 Jahren vom Auto überfahren worden in Berlin. Völlig aus dem Leben gerissen. Ihre Schwester, die öfter zu unserem Gottesdienst kommt, hat mich gefragt, ob ich eine Rede zu dieser Beerdigung halten kann. Und die Gemeinde ist sehr divers, für unterschiedlichste Altersstufen. Und einige sind krank, einige sind gestorben in den letzten Jahren. Die Wahrheit ist, keiner von uns weiß, wie lange noch leben wird. Und umso mehr sollten wir jeden Tag so leben, als wäre es unser letzter. Wenn du wüsstest, dass du in 5 Jahren sterben wirst, was würdest du anders machen als jetzt? Wenn du wüsstest, dass der 31. Dezember 2018 dein letzter Tag wäre, welche Gespräche würdest du führen, die du noch nicht geführt hast? Welche Beziehungen würdest du versuchen noch zu klären, die du nicht geklärt hast? Mit wem der Menschen, die du jetzt kennst, schon? Wir reden, wenn wir über Evangelisation reden, auch oft über, okay, auf die Straße gehen, Leute einladen, solche Dinge zu tun. Aber die Menschen, die du jetzt kennst, heute, sind Hunderte wahrscheinlich. So zig Menschen in deinem Umfeld. Mit wem würdest du jetzt nochmal die Gelegenheit suchen, über Christus zu reden? Paulus sagt, also das Beste, was mir passieren kann, ist, dass ich sterbe, ganz ehrlich. Bin ich bei Gott? Das ist der Hammer. Das Beste, was mir passieren kann. Und auch wenn Beerdigungen traurig sind, Beerdigungen von Christen sind, auch eine Freude, dass jemand den Lauf vollendet hat. Zu welchem Zeitpunkt auch immer. Aber er sagt, wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und ich weiß nicht, was ich wählen soll. Eigentlich ist beides toll, weil auch hier zu bleiben, ist eine großartige Sache. Weil dann dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen, sagt er. Das war seine Perspektive. Solange ich hier bin, das ist mein Ziel, meine Aufgabe, mein Sinn. Ich will mehr Frucht schaffen. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, was sind so aus diesem Gespräch, was wir hatten gestern, was sind so Dinge, die man mitnehmen könnte? Also man wünscht sich natürlich, das auch mal irgendwie so ein bisschen dingfest zu machen. Wir haben viel gesprochen, verschiedene Ideen. Was machen wir denn jetzt? So, am besten Termin, Datum, bis dahin wollen wir das und das erreicht haben. Und das ist am Anfang vom Prozess nicht so einfach. Und auch manchmal nicht hilfreich. Zu schnell, zu viel ambitionierte Ziele mit sehr engen Zeithorizonten zu setzen. Aber ich glaube, jeder von euch kann sich überlegen, ob er folgende 3 Entscheidungen treffen kann. Erstens, Ich glaube, dass Gott ein großes Volk in Hamburg hat. Und dass Gott mit dieser Gemeinde noch viel vorhat. Dafür kann ich mich entscheiden. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und ohne Glauben, dass unter diesen 1,7 Millionen Menschen noch viele Menschen sind, die Christen werden können. Und dass wir sie suchen können und finden können, dass Gott uns zu ihnen führen wird. Ohne diesen Glauben ist es so schwierig und anstrengend. So. Und die zweite Entscheidung, die wir treffen können, ist zu sagen, okay, ich glaube das und ich will ein Teil davon sein in dieser Gemeinde. Weil es ist auch so, dass wenn wir gemeinsam was aufzubauen, ist das Wort schon so ein Rahmen von Entschiedenheit und Hingabe zu sagen, ja, das ist der Ort. Also das eine Sache zu sagen, ich glaube, dass Gott viele Menschen in dieser Stadt hat. Und es ist leichter, Christ zu sein, wahrscheinlich, in einer großen Gemeinde. Ja? Und es ist leichter, irgendwo hinzugehen und zu sagen, da gehe ich hin, da ist ein Kinderprogramm, da gehe ich meine Kinder ab, die kommen raus, sind sowas von aufgepumpt mit Eindrücken und Erfahrungen, Erlebnissen. Und hier haben wir wenige Kinder. Wie ist das für mich hier? Wie kann es sein für meine Kinder, dass sie hier Christen werden? Das ist schwieriger. Ja. Es ist herausfordernd, ich respektiere es und schätze es sehr, für alle, die entschieden sind, hier ihren Glauben zu leben. In einer kleinen Gruppe. Weil das ist ein herausfordernder Weg. Eine Reihe unter euch sind verwitwet, alleinerziehend oder ledig. Es ist schwieriger, seinen Glauben in einer kleinen Gruppe zu leben, mit dem Hintergrund der Situation, als sich eine große Gemeinschaft zu suchen und dann zu sagen, ja gut, da gucke ich nicht so genau hin, was sie da lernen und wie sie da leben und was da passiert, da gucke ich nicht hin, weil ich will den einfachen Weg. Und ich schätze und respektiere sehr alle, die mit dem Hintergrund hier sind und sagen, nee, ich will aber hier meinen Glauben leben. Aber es ist eine Entscheidung. Weil es ist so ein bisschen wie, weiß nicht, das ist ja wahrscheinlich zu extrem und zu weit hergeholtes Beispiel, aber Eheberatung zu machen, wenn einer der Ehepartner diese Hintertür zum Thema Scheidung offen hat, ist so gut wie unmöglich. Weil es ist immer so, ja, okay, wenn das nicht klappt, dann mache ich halt was anderes. Und ohne diese Entschiedenheit gemeint zu sagen, nee, das ist der Ort, wo wir wirklich unsere Nachfolge leben wollen. Das ist der Ort, wo ich die Gemeinde aufbauen will. Da bin ich entschieden, das zu tun. Wird es schwierig sein, irgendwas zu verändern oder aufzubauen. Und die dritte Entscheidung, die ich euch ins Herz legen will, ist die Entscheidung zu sagen, ich will immer weiter danach streben, mehr ins Bild Christi gleichgestaltet zu werden. In anderen Worten, ich bin offen für Veränderung. Egal wie lange ich schon Christ bin, egal wie viel ich schon weiß, egal wie viel ich schon gesehen habe, ich bin bereit, weiter zu wachsen. Als ich Christ geworden bin, dachte ich, also ich bin von meinen Sünden umgekehrt, ich habe die Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen, ich weiß, wer Jesus ist und ich bin jetzt ungefähr 90% wie Christus schon. Und je länger ich Christ bin, desto mehr lerne ich Christus kennen und desto kleiner wird dieser Prozentsatz, von dem ich denke, wie ich schon wie Christus bin. Und dann kann ich sagen, naja gut, Christus ist so weit weg, okay, da komme ich eh nicht mehr hin. Ich weiß auch nicht genau, wie viel Zeit ich noch habe, um da hinzukommen. Und am Ende bin ich sowieso, wenn ich Christus gleichgestaltet im Tod. Aber Gott braucht in jedem von uns das beständige Streben, Jesus ähnlicher zu werden. Und sagen, okay, ich habe schon viel gesehen, ich habe schon viel erfahren. Ich bin offen dafür, mich mehr von Gott formen und gestalten zu lassen. Das war die Einleitung, aber ich finde die schön. Also wie viel Zeit ihr habt und wie viel Zeit ihr euch zumuten kann. Aber ich will euch zwei Verse aus dem Alten Testament zeigen, von denen ich glaube, dass wir viel daraus ziehen können. Und es wird spannend sein, weil als ich das erste Mal unserer Gemeinde gesagt habe, ich halte heute eine Predigt über Shamgar, da haben mich viele große Augen angeguckt und drei haben genickt und gesagt, ah, Shamgar kenne ich. Habt ihr schon mal von Shamgar gehört? Shamgar? Schau mal, der kommt, der ist in der Bibel, tatsächlich. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Schau mal im Richter, Kapitel 3. Die Bibel hat 31.171 Verse. Zwei dieser Verse gehen um Shamgar. Die wollen wir uns mal angucken hier. In Richter Kapitel 3, und Shamgar war ein Richter, zu dieser Zeit gab es viel hin und her im Reich Gottes, unter den Israeliten. Das Muster war immer das gleiche. Chaos, Durcheinander, sie schreien zu Gott, sagen Gott, hilf uns. Und Gott erweckt einen Richter, der das Ganze wieder ordnet, wieder Richtung vorgibt und das Ganze in Formen bringt. Und nach einiger Zeit, dann preisen sie Gott, sie sind dankbar, nach einiger Zeit kommt die Undankbarkeit und das Chaos bricht wieder aus. Sie sagen, eigentlich brauchen wir das alles nicht und dieser Richter nervt uns sowieso und Gott brauchen wir eigentlich auch nicht, uns geht es ja ganz gut. Und dann schreien sie, dann bricht wieder das Chaos aus, sie schreien wieder zu Gott und Gott erweckt den Richter. Vor Shamgar war Ehud der Richter, nach Shamgar gab es eine Richterin, Deborah. Und in Vers 31, und das ist eine der wenigen Dinge, die wir über Shamgar wissen, steht, nach ihm, nach Ehud, kam Shamgar, der Sohn Anats, der erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken. Und auch er rettete Israel. Das sind die wenigen Dinge, die wir über Shamgar wissen. Was hat er gemacht? Er hat 600 Philister erschlagen mit einem Ochsenstecken. Und er hat Israel errettet. Und später in diesem Lied, was Deborah schreibt, oder Deborah und Barak zusammen singen, kommt Shamgar auch nochmal vor, in Kapitel 5, in Vers 6. Zu den Zeiten Shamgars, des Sohn Anats, zu den Zeiten Jaels, waren verlassen die Wege. Und die da auf Straßen gehen sollten, wanderten auf ungebahnten Wegen. Das ist der zweite Vers, in dem wir was über Shamgar lernen. Mehr wollte Gott nicht, dass wir über ihn wissen. Trotzdem glaube ich, dass man aus diesen Versen einiges ziehen kann. Im zweiten Vers ist die Rede davon, dass zu den Zeiten Shamgars die Situation so war, dass sehr viel Chaos war, sehr viel Durcheinander. Die Philister sind ins Land eingefallen, nach Belieben haben sie mal hier, mal da was geraubt. Die Leute trauten sich nicht mehr auf den richtigen, auf den geraden Wegen zu gehen. Und sie haben Umwege gegangen. Keiner traute sich auf der Straße zu gehen, weil da wurde man regelmäßig von den Philistern überfallen. Also ist man mal hier, mal dahin gegangen. Jeder hat so sein eigenes Ding gemacht. Und es war kein schöner Zustand. Und dann ist über Shamgar berichtet, dass er 600 Philister erschlagen hat mit einem Ochsenstecken. Da gibt es da ein Bild, was in einer Kirche gemalt wurde, das habe ich im Internet gefunden, von Shamgar, wie er da steht mit einem Ochsenstecken und schwingt ihn über den Kopf und die Philister fallen so über Matrix und wumm, einmal links und rechts weg und dann sterben und fallen um und ganz spektakulär. Und ich weiß nicht, ob es genauso gewesen ist. Es ist nur berichtet, dass er 600 Philister erschlagen hat. Ich will dennoch euch drei Gedanken mitgeben aus diesen zwei Versen. Der erste Gedanke ist, also Shamgar hat eine schwierige Situation vorgefunden und die Frage ist, was machst du dann? Und ich weiß nicht, ob man das jetzt genauso vergleichen kann mit der Gemeinde. Also viele fühlen sich auch sehr wohl in der Gemeinde. Es ist ja nicht, dass wir jetzt hier ein Drama haben, dass das totale Chaos ausgebrochen ist oder sowas. Aber wir stehen nach Veränderung, wenn ihr euch dafür entscheidet. Und die Veränderung bedeutet, den bestehenden Zustand in der Richtung zu verändern. Und dann ist mir die Frage, wie schaffen wir das? Wie geht das? Wie macht man das? Und das Erste, was wir bei Shamgar sehen können, Shamgar fing da an, wo er war. Shamgar fing da an, wo er war. Wer war Shamgar? Naja, wenn er in Ochsenstecken geschwungen hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr nahe, dass er ein Bauer war. So, Shamgar war wahrscheinlich nicht dieser intellektuelle, studierte Theologe, der die Schriften rauf und runter kannte und dann erstmal einen Plan entwickelt hat und eine Idee entwickelt hat und so alles strukturiert hat, wie man das Volk Israel neu strukturieren könnte. Nee, er war ein Bauer. Mit einem Ochsenstecken hat man Ochsen getrieben und das hat er wahrscheinlich gemacht. In dem Moment, als Gott ihn berufen hatte, hat er trotzdem nicht gezögert und hat da angefangen, wo er war. Vielleicht nimmst du dir mal Zeit, um aufzuschreiben, wo du gerade bist im Leben. Wo sehe ich mich? Wo bin ich? Was ist der Weg, wie ich hier hingekommen bin? Und wo bin ich jetzt gerade? Wo sind wir jetzt gerade als Gemeinde? Also Holger hat mir gestern so ein bisschen aus dieser Umfrage gezeigt, was die ja gemacht hat. Und okay, wir haben bestimmte Dinge, über die wir uns einig sind. Wir haben bestimmte Bereiche, wo wir sehr unterschiedliche Meinungen haben. Wir haben einen Altersdurchschnitt schon von, weiß ich, 50 Jahren oder so. Wir haben einige ältere Geschwister, wenige jüngere Geschwister, wenige ganz junge. Und natürlich könnte man jetzt da stehen und sagen, ja, aber wenn wir nur das hätten, wenn wir jetzt noch so 10 jüngere Menschen hier drin hätten, dann könnten wir richtig loslegen. Oder wenn wir jetzt einen Prediger hätten, der jeden Tag, jeden Sonntag diese Predigten hält, wo du atemberaubt davor stehst und sagst, wow, jetzt habe ich Gott in seiner ganzen Größe gesehen, dann will ich anfangen. Das ist immer diese die Aussagen so, was mir fehlt, sind schwierig immer, ne? Weil du musst da anfangen, wo du bist. Und es ist wichtig, über unsere Bedürfnisse zu sprechen. Ich will das nicht irgendwie jetzt runterspielen oder so. Und Wünsche zu äußern, sagen, was ich mir wünschen würde, ist, was mir helfen würde, wäre das. Aber wir fangen immer da an, wo wir sind. Und es hilft uns nicht, darüber zu fantasieren, was wäre, wenn und wenn wir das hätten und so. Wir müssen da anfangen, wo wir sind. Und Shamgar fing da an, wo er war. Als Bauer. Und gleichzeitig ist es gut zu träumen und zu sagen, okay, wie könnte es denn sein? Wo könnten wir denn hinkommen? Und das ist auch etwas Wichtiges, dass ihr gemeinsam eine Idee entwickelt. Okay, wo, was ich gestern gesagt habe, okay, in 20 Jahren, in 10 Jahren, in 5 Jahren, wo wollen wir denn sein? Als Gemeinde. Und dass dann jeder von euch sagt, und solange ich hier im Fleisch wandle oder auf der Erde bin, dient es mir dazu, mehr Frucht zu schaffen. Ich will ein Teil davon sein, egal wie viel Zeit Gott mir gibt, um einen Schritt weiter zu bauen in diese Richtung. Aber Shamgar fing da an, wo er war. Zweitens, Shamgar nutzte, was er hatte. Shamgar nutzte, was er hatte. Shamgar hat nicht gesagt, okay, ich brauche jetzt erstmal eine Armee. Ja, also wir stellen jetzt erstmal eine Armee auf, ich rufe jetzt erstmal ein, dann schmieden wir alle 10 Jahre lang irgendwelche Waffen und dann stellen wir eine Armee auf, dann üben wir erstmal kämpfen und all diese Dinge und dann ziehen wir einen Krieg gegen die Philister und dann machen wir dies, dann machen wir das. Shamgar fing mit dem an, was er hatte. Und das war ein Ochsenstecken. Das war alles, was er hatte. Ein Ochsenstecken, so aus also archäologischen Ausgrabungen, was man gefunden hat aus dieser Zeit, war ein Stecken, der war zwischen 60 cm und 1,80 m lang. Mit dem hat man im Wesentlichen Ochsen getrieben. Manche von diesen Stecken hatten unten noch so einen Haken. Man weiß nicht genau, was man mit diesem Haken gemacht hat. Möglicherweise hat man die beim Ackerpflügen oder so benutzt, um irgendwelche Dinge noch aus der Erde zu greifen. Wahrscheinlich nicht, um irgendwelche Ochsen zu verletzen oder so. Man weiß es nicht genau. Aber das war ein Ochsenstecken. Das ist, was Shamgar hatte. Und es ist wichtig, damit auch anzufangen und zu sagen, wir fangen da an, wo wir sind und wir nehmen jetzt einfach mal das, was wir jetzt schon haben. Und überleg mal, was wir schon haben. Weil ihr habt schon eine ganze Menge. Ihr habt etwas, was viele von euch als Familie beschreiben, als Zusammenhalt, als eine Liebe füreinander. Ihr habt eine sehr herzliche Atmosphäre, wenn man hier reinkommt. Ich habe verschiedenste Gemeinden kennengelernt, bei manchen kommst du rein und denkst so, alle stehen so da, so hoffentlich spricht mich keiner an. Also, Lass mich bloß in Ruhe. Und dann sitzt man so schön verteilt, gleichmäßig, damit man maximalen Abstand optimiert, aufgrund der, der möglichen Stühle. So, aber das ist so, so nehme ich euch nicht wahr als Gemeinde. Das ist sehr wertvoll. Da ist einiges da. Ihr habt unterschiedlichste Begabungen und Talente. Ihr habt einige Leute, die Gottes Wort predigen und bestimmt auch darin weiter, immer weiter wachsen und den Raum bekommen und die Liebe und die Gnade bekommen, um auch das sich immer weiterentwickeln zu können. Das ist sehr wertvoll. Und vielleicht hilft es euch einfach mal aufzuschreiben, für euch persönlich, was habe ich schon? Welche Begabung habe ich schon? Was kann ich geben und einbringen? Shamgar nutzte das, was er hatte. Und das war sein Ochsenstecken. Und fangt an mit den Gaben, die ihr habt. Und dann lasst uns sehen, was wir vielleicht noch hinzufügen können in den nächsten Monaten oder Jahren. Ich weiß es nicht genau, wo die Reise hingeht. Wir werden es sehen. Aber Shamgar nutzte, was er hatte. Und zerbrach sich nicht den Kopf über all die Dinge, die er nicht hat. Und drittens, Shamgar tat, was er konnte. Shamgar tat, was er konnte. Es ist über Shamgar berichtet, dass er 600 Philister erschlagen hat. Es ist nicht so berichtet und dieses Bild entspricht möglicherweise nicht der Realität, was ich da beschrieben habe, wie der seinen Ochsenstecken schwingt und alle umfallen und so weiter. Ich weiß nicht, ich stelle mir das vielleicht eher so vor, dass Shamgar gesehen hat, Mensch, diese Philister, immer hier, kommt mal, taucht mir jemand auf und der beraubt meinen Bruder hier oder überfällt einen Reisenden da und wie kann das sein? Und dann stand er vielleicht eines Tages auf seinem Acker, hat wieder gesehen, wie da auf der anderen Seite an der Straße jemand überfallen wird. Da sind zwei Philister da und der war so, also empört darüber, dass er sich sein Ochsenstecken geschnappt hat, der hingelaufen ist und den das Ding über den Kopf gezogen hat und mit der anderen Seite mal reingehauen hat mit diesem Haken und plötzlich merkte, wow, ich habe zwei Philister erschlagen. Unglaublich. Und vielleicht war das auch etwas, wo er immer wieder, wenn er etwas gesehen hat, gesagt hat, okay, das Ding, also das darf nicht so bleiben, ich will das verändern. Und er sich dann eingesetzt hat und noch einen Philister erschlagen hat. Und noch einen anderen Philister erschlagen hat. Und am Ende seines Lebens hat man die ganzen Gräber um seinen Acker herum gezählt und das waren dann vielleicht 600. Und er gesagt, oh, der hat 600 Leute, hat Philister erschlagen. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist das mehr, was passiert ist, als dass jetzt in einer Situation 600 Philister erschlagen hat. Nicht, dass Gott das nicht machen könnte, aber ich stelle es mir ein bisschen anders vor. Und dass dann möglicherweise auf dem Weg passiert ist, dass andere Mut bekommen haben und gesagt haben, oha, der hat den Philister erschlagen. Ich dachte, Philister sind unerschlagbar. Und siehe da, er hat das doch geschafft. Und andere haben Mut gefasst, haben Glauben bekommen, gesagt, okay, ich glaube, ich kann auch einen Philister erschlagen, weil ich habe nicht nur einen Ochsenstecken, ich habe auch eine Mistgabel. Vielleicht kann man mit der noch mehr Philister erschlagen. So, ich weiß, die ganze Geschichte aus dem Alten Testament so ein bisschen nicht ganz zeitgemäß als Kinderjugendbuch oder sowas in der Art. Aber das war die Realität damals, ja. So. Und dadurch, durch das Seinverhalten, ist Glauben gewachsen. Welche Philister gibt es in deinem Leben zu erschlagen? Ich rede jetzt nicht über deinen Nachbarn oder die Leute, die wir in der U-Bahn gesehen haben gestern oder so. Aber was gibt es in deinem Leben zu verändern? Was sind die Ängste, die du vielleicht überwinden könntest? Die Angst, was passiert, wenn ich mit meinem Nachbarn spreche über meinen Glauben? Denkt er danach, ich bin total bescheuert und lehne mich noch mehr, als ich mich jetzt schon abgelehnt fühle? Erschlag den Philister. Erschlag die Angst. Vielleicht die Angst von, okay, will ich noch mal einen Anlauf nehmen und hier mein Charakter, was eigentlich seit 10 Jahren immer wieder jemand angesprochen hat. Vielleicht ist es tatsächlich an der Zeit, das zu verändern, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Und bis jetzt habe ich mich immer dagegen gewehrt und das heruntergespielt. Hab den Mut, den Philister zu erschlagen und zu sagen, okay, ich möchte mal sehen, ob Gott mich noch weiter formen kann. Ich möchte es mal zulassen, dass mich jemand auf eine positive Art und Weise kritisiert. Nicht mit den perfekten Worten, nicht mit der perfekten Formulierung. Aber ich will mal versuchen, dahinter zu gucken, was Gott mir vielleicht gerade sagen will. Ich bin bereit für Veränderungen. Ich weiß nicht, was die Philister in deinem Leben sind. Und vielleicht, weiß nicht, ob es dir Spaß macht, aber als ich die Predigt in Berlin gehalten habe letztes Jahr, haben einige angefangen, ein Buch zu führen und sagen, ich möchte jeden Tag einen Philister erschlagen. Und ich schreibe mir auf, so die eine Sache, die wirklich so ein bisschen schwierig war an einem Tag, ja, und da überwinden. Die eine Sünde, mit der ich kämpfe, dann an dem Tag wirklich überwinden und sagen, okay, heute habe ich einen Philister erschlagen, das ist klasse. Und dann, nach einer Weile mal gucken, ob wir auf 600 kommen irgendwann. Und ich glaube, wenn du mal 600 solche Dinge getan hast, die einen Schritt schwieriger waren als das, was du dir eigentlich zugetraut hättest, aber mit Gott das gemacht hast, wird Gott dich fordern und verändern. Und du wirst mehr und mehr ins Bild Christi gleichgestaltet. Schamgar fing da an, wo er war. Er nutzte, was er hatte. Und er tat das, was er konnte. Und das war vielleicht ein Flüster hier, ein Flüster da zu erschlagen. Und auf dem Weg haben andere Mut bekommen und sind gewachsen. Träume werden nicht an einem Tag wahr. Dein Idealbild von der Gemeinde wird möglicherweise nie wahr werden. Aber wenn du danach strebst, hat Gott die Möglichkeit, immer wieder einen Schritt weiter zu verändern und sich auf dem Weg zu verherrlichen. Eine Meisterschaft wird nicht an einem Tag gewonnen. Das ist ein Spieltag und dann noch ein Spieltag und dann noch ein Spieltag. Und am Ende schaust du vielleicht zurück und sagst so, wow, wir sind Dritter geworden. Wir wollten Erster werden, aber wir sind Dritter geworden. Gar nicht schlecht, wer hätte das gedacht? Ein Buch wird nicht an einem Tag geschrieben. Du schreibst jeden Tag ein bisschen was und am Ende ist ein großes, großartiges Buch entstanden. Ein junger Mann, der letztes Jahr Christ geworden ist in Berlin, hat eine schwierige Vergangenheit, schwieriges Leben gehabt. Sein Vater ist gestorben, er hat als Jugendlicher nicht gewusst, wie er darauf reagieren soll, hat das Ganze mit sehr viel Essen kompensiert. Der hat 209 Kilo gewogen und wiegt jetzt 105 Kilo. Gewicht verlierst du nicht an einem Tag. Das ist eine Reihe von Entscheidungen und Entscheidungen und Entscheidungen. Und über viele, viele Wochen und Monate nimmst du ab, verlierst Gewicht, auf eine gesunde Art und Weise natürlich. Die Gemeinde wird nicht morgen eine komplett andere Gemeinde sein. Und Gott erwartet das nicht. Und ich glaube, was Gott sich wünscht, ist, dass ihr gemeinsam entscheidet, wir wollen anfangen, wo wir sind. Wir wollen nutzen, was wir jetzt schon haben. Wir wollen tun, was wir können. Und dann hat Gott die Möglichkeit zu wirken. Der Name, was der Name Schamgar bedeutet, ist nicht ganz klar. Es hat, gibt verschiedene Interpretationen. Hat ein bisschen was mit den verschiedenen Sprachfeldern dort zu tun. Die Wahrscheinlichkeit ist, das Wahrscheinlichste ist, dass er folgende Bedeutung hat. Und das ist vielleicht ein Schlüssel zu dem Ganzen. Schamgar bedeutet wahrscheinlich, der auf Gott hört. Und das ist für mich ein Schlüssel zu dem Ganzen. Es ist einfach die Haltung zu sagen, nicht, was wünsche ich mir jetzt ganz besonders, was will ich unbedingt haben, sondern was bedeutet es für mich, auf Gott zu hören? Wenn jeder von uns die Entscheidung trifft, Schamgar zu sein, auf Gott zu hören, danach zu streben, Gottes Willen für euer Leben jetzt zu sehen und dann treu zu sein. Und anzufangen, wo ihr seid, zu nutzen, was ihr jetzt habt und zu tun, was ihr könnt. Dann kann Gott wirken. Winston Churchill hat eine Rede gehalten, die immer wieder mal zitiert wird, die mich irgendwie sehr bewegt. Vor allem an einem Punkt. Sie waren mitten so, wo sie so im Zweiten Weltkrieg reingezogen wurden, mehr oder weniger, und ihnen sind die Bomben um die Ohren geflogen, es sah sehr wüst aus und sie wussten nicht genau, was sie machen sollen, sie haben Pläne geschmiedet, sie haben angefangen, sich zu verteidigen, zu kämpfen, zu ringen, und er hat dem ganzen britischen Volk viel Mut gemacht, indem er gesagt hat, das hier ist nicht das Ende, es ist auch nicht der Anfang vom Ende. Aber vielleicht ist das Ende eines Anfangs. Wie sieht die Zukunft der Hamburger Gemeinde aus? Ich glaube, es ist nicht das Ende. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, wie machen wir eine organisierte Auflösung oder so. Ich glaube auch nicht, dass es das Anfang vom Ende ist. Dass wir sagen, okay, ich weiß nicht genau, wo es hingeht, aber ich sehe viele düstere Wolken, ich weiß nicht genau. Ich glaube, wenn ihr euch entscheidet, zusammenzuhalten, bereit zu sein, euch zu verändern, Gott wirken zu lassen, dann ist es wahrscheinlich, was wir heute sehen, der Anfang wird das Ende von dem Anfang. Und ich glaube, dass Gott noch viel vorhat mit der Hamburger Gemeinde Christi und dass Gott ein großes Volk in Hamburg hat. Amen.